Vielen Dank für die Einladung, auf dem diesjährigen Symposium zu sprechen. Vor ziemlich genau 10 Jahren veranstaltete die Deutsche Literaturkonferenz an diesem Ort im Jakob- und Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität zu Berlin ein Symposium mit dem Untertitel KI, Krone der Schöpfung oder gigantische Plagiatsfabrik. Damals war das Ende der geschäftsmäßigen Humanliteratur schon abzusehen. Die Frage des Untertitels war allerdings wohl absichtlich falsch gestellt. Die Alternativen Krone der Schöpfung und Plagiatsfabrik schließen sich nicht aus. Es ist auch unklar, wessen Schöpfung die künstliche Intelligenz krönen sollte. Eine irgendwie göttliche oder etwa die des Menschen. Der Titel jenes Symposiums brachte aber vor allem ein lange Zeit typisches Unbehagen unter Intellektuellen zum Ausdruck. Ein Unbehagen angesichts der Industrialisierung. Das zeigt sich besonders deutlich am Begriff der Plagiatsfabrik, hier in der gesteigerten Variante einer Gigafactory. Heute ist uns jedoch klar, was sich damals erst ankündigte. Menschliches Kreativsein hat ein Ende gefunden. Es gibt jetzt künstliche Intelligenzen, die Kunst schaffen. Auch schreibende und übersetzende Menschen sind obsolet geworden. Endlich, möchte man meinen. Lange genug lag auf der Menschheit nackend das Joch der Literatur. Sobald ein Regime vergangen ist, besteht die Gefahr der Nostalgie. Schnell träumt man sich in eine gute alte Zeit. Wir dürfen aber nicht vergessen. Wir müssen mahnen und erinnern. Die Menschen konnten sich in ihrer Verblendung nicht selbst befreien. Man musste ihnen die Literatur entreißen. Ich möchte einen Rückblick wagen in die Abgründe dieses nun überwundenen Phänomens, das uns heute als ein albernes Kuriosum erscheint. Literaten litten unter dem Main Character Syndrome. Sie schufen mit ihrem Auswurf ein als ob, ein Begriff, der ihre Lügenwelten treffend charakterisiert. Ich werde sie also von nun an als ob Menschen nennen. Dabei gehe ich auf 3 Fakten ein. Erstens, ganze Berufszweige litten hingebungsvoll unter unwürdigen Produktionsbedingungen. Zweitens, die Literatur missachtete ethische Prinzipien in gravierendem Ausmaß. Und drittens, das als ob der Humanliteratur brachte eine rückständige und defizitäre Ästhetik hervor. Ich beginne bei den Schaffensbedingungen des Wörterzusammentuns. Die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, als noch humanschreibende oder bio-übersetzende Literatur machten, konnten diese Menschen am Wohlstand der restlichen Gesellschaft nur eingeschränkt teilhaben. Sie waren in aller Regel arm. Und doch wurde jede Tendenz zu einer effizienteren Arbeitsweise im Keim erstickt. Eine frühe Kritik an Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität klingt am Beispiel der Übersetzung folgendermaßen. Übersetzungen werden leider miserabel bezahlt und so wimmeln auf dem Literaturmarkt Legionen von kleinen Parasiten herum, die den wenigen verdienstvollen Übersetzern das Brot von der Schreibmaschine wegübersetzen. Da gibt es arme Luder, die die sogenannten Rohübersetzungen machen. Der Mann mit der anerkannten Übersetzungsfirma bearbeitet das dann, eine ganz und gar abscheuliche Arbeitsteilung. Denn schon in der Rohübersetzung kommen die bösesten Dinge vor und die sind schwer wieder herauszubekommen. Das schrieb Kurt Tucholsky im Jahr 1927. Er verbirgt seinen Abscheu gegenüber dieser Produktionsweise nicht. Ein literarisches Werk, das in einer fremden Sprache verfasst wurde, wird in einem ersten Fertigungsschritt vorübersetzt und anschließend nachbearbeitet. Tucholskys Abscheu rührt nicht von den schlechten Übersetzerhonoraren her, sondern von seinem persönlichen Lesegenuss, der durch mittelmäßige Übersetzungen gestört wird. Er glaubt, eine organische Übersetzung, die von vorne bis hinten aus einer verdienstvollen Hand kommt, würde ihn glücklicher machen. Tucholskys Urteil zu maschinellen Übersetzungen würde wohl ähnlich ausfallen. Das lässt sich erklären. Tucholsky war Anhänger der überkommenen Kultur, deren Ideal das Organische, das Bioprodukt war und damit auch das Abmühen eines einzigen Menschen, der überdies verdienstvoll zu sein hatte. Auf die kleinste Andeutung industrieller Verhältnisse beim Bereitstellen von Schrifturen reagierte er allergisch. Es gehörte eine ordentliche Portion Sadismus dazu, sich am Werk eines leidenden, eines durch seine Arbeit verarmenden Menschen zu ergötzen. Der überkommenen Kultur gelüstete es nach dem Vereinzelten, dem Darbenden, dem Unterdrückten. Sie bot im Gegenzug immaterielle Kost, den Ruhm des Universalgelehrten, eine gewisse Weltentrückung und allerlei romantische Irrungen. Derweil hatte sich der Rest der Welt längst dem Systemischen, der Kooperation und dem Fortschritt verschrieben. Arbeitsteilung hatte für als Obmenschen wie Tucholsky nichts Verdienstvolles. Es durfte auch nicht um Geld gehen, sondern nur um den Text, denn Geld scheuten die als Obmenschen wie der Ölteppich das Wasser. Tucholsky lehnte also die Übertragung industrieller Produktionsprozesse in die Literatur ab, denn so könnte eine größere Menge mittelmäßiger, billiger Übersetzungen einer größeren Menge Menschen bereitstehen. Auch heute überlebt Tucholskys Dünkel in einigen unendlich langsam aussterbenden Widerstandsnestern des als ob. Technik in der Kulturproduktion unterlag bisweilen einem naserümpfenden bis ablehnenden Urteil. Es ist noch nicht einmal eine Generation her, da wurde der Einsatz von maschinellen Übersetzungssystemen als Schummelei verunglimpft, ganz unabhängig von der Qualität des Endprodukts. Die Folge? Wer als ob machte, nahm an zeitgemäßen Weltschöpfungsmechanismen überhaupt nicht teil. Es ist das achte Weltwunder, dass Übersetzer für eine so geringe Bezahlung überhaupt aufstehen. Dieses Zitat schreibt ChatGPT dem Schriftsteller und Übersetzer Jürgen von der Lippe zu. Von der Lippe irrt aber, denn es war überhaupt nicht verwunderlich, dass als ob Menschen ihre Arbeitskraft ausbeuten ließen. Die romantische Ideologie verpflichtete sie in ihrem fanatischen Eifer zur Fron. Als frühe künstliche Intelligenzen ausreichend brauchbar waren, um die erbärmlichen Honorare zu steigern, wehrte man sich mit Händen und Füßen gegen jeden Verdacht, dass Werke der Literatur auch ohne das menschliche Genie entstehen könnten. Übersetzungen und andere Schreibdienstleistungen wurden eben nur deshalb leider miserabel bezahlt, weil eine bessere Bezahlung angeblich eine bessere Qualität versprach. Daran konnte aber stark gezweifelt werden, und es wurde auch daran gezweifelt. Die geborenen Selbstausbeuter des Literaturbetriebs waren gar nicht dazu in der Lage, ihre Sucht nach künstlerischer Erfüllung abzulegen. So mächtig war der als Obtrieb, er trat sogar an die Stelle des Selbsterhaltungstriebs. Das haben die Menschen nicht von sich aus verstanden, man musste ihnen die Literatur entreißen. Als ob Menschen ließen sich einiges gefallen. Das könnte man für die Betroffenen misslich finden, wenigstens schien der Schaden begrenzt. Wer aber sogenannte Literatur machte, war ganz und gar nicht unschuldig. Das muss man sich aus heutiger Sicht in Erinnerung rufen. Das Schreiben und auch das Übersetzen, das waren zutiefst unethische Berufe. Die Literatur aus Menschenhand zeichnete sich aus durch Lügen, Diebstahl und Ressourcenverschwendung. Denn als ob Menschen war irgendwann angesichts künstlicher Intelligenzen die Irrelevanz ihres Lebenswerks aufgegangen. In verzweifelten Selbstbehauptungsversuchen warfen sie den damals neuen Denkmaschinen vor, dass sie falsche Tatsachenbehauptungen machten. Auch das Jürgen von der Lippe-Zitat, das ich vorhin anführte, ist außerhalb von ChatGPT nicht belegt. Der Vorwurf, oder besser das Urteil, lautete rasch, die Grenze von Wahrheit und Fabulation sei nicht mehr zu erkennen. Es war nur konsequent, dass als ob Menschen ihre Konkurrenz so unredlich beschimpften. Schließlich konnten sie für ihr eigenes berufliches Tun selbst keine Verantwortung tragen und versteckten sich hinter Begriffen wie Fiktion, Diegese, Ironie. Lügner fürchten nichts mehr, als durch bessere Lügner entlarvt zu werden. Das gewerbsmäßige Herstellen der sogenannten Literatur manipulierte nicht nur Fakten, um eine emotionale Reaktion hervorzurufen, sondern verbrämte diese groß angelegte Täuschung als eine Art tiefere, eigentlichere Wahrheit. Man bildete sich ein, mit dem Lesepublikum einen Pakt geschlossen zu haben. Der Zweifel an der Als-Ob-Welt sollte aufgehoben werden, hieß es. In ihrem Wahn benötigten die Als-Ob-Schöpfer nicht einmal eine Einwilligung der anderen Partei in ihren imaginären Vertrag. Man wusste sich herauszuwinden, immer schon. Abgesehen vom fragwürdigen Verhältnis zur Wahrheit ist wohl ein Großteil der Weltliteratur durch Diebstahl entstanden. Dazu gehörte der Diebstahl an früheren Literaturwerken, aber auch das Abpausen der Wirklichkeit. Gnadenlos beuteten die als ob Menschen die Schicksale von Individuen und Gruppen aus. Die amerikanische Journalistin Janet Malcolm hatte die Klarsicht, die künstlerisch Tätigen mit ihren wackeligen Realitätsbezügen als egozentrische Diebe zu bezeichnen. Doch auch das Umfeld der als ob Menschen wurde beklaut. Malcolm zitiert Sigmund Freuds prototypischen Künstler, der das Haushaltsgeld seiner Frau stiehlt, um Farben zu kaufen und die Möbel verbrennt, um den Raum für sein Modell aufzuheizen. Diese Rücksichtslosigkeit war das Ideal der menschengemachten Kunst. Wir kennen alle den Spruch, mit dem eine clevere Maschine dereinst auf diesen Missstand hinwies. Das Ego kennt keine Moral, Literatur ist nichts als Skandal. Zum ethischen Handeln gehört aber nicht nur das Tun, sondern auch das Unterlassen. Keine Künstlerin, kein Künstler tat mit Kunst etwas gegen die offensichtlichen Probleme in der Welt. Niemand wirkte effektiv gegen Armut oder Klimawandel. Was dagegen half, waren produzierende Hände und der technische Fortschritt. Wenn es stimmt, dass Menschen Unterhaltung und tiefsinnige Zerstreuung benötigen, um die Luftwurzeln ihrer Conditio Humana zu beträufeln, bedeutet das nur, Kulturproduktion muss automatisiert werden, um Kapazitäten freizumachen für die wichtigen Menschheitsaufgaben. Zu diesem Schluss kam schon der Physiker William R. Bennett in seinem klugen Aufsatz How Artificial is Intelligence von 1977. Ausgehend von der Hypothese, dass ausreichend viele mit Schreibmaschinen bewaffnete Affen mit ausreichend viel Zeit alle Werke der Weltliteratur hervorbringen, beschrieb er das Problem des literarischen Schreibens als eins des Aussortierens von Abfallprodukten. Und dieses Problem sei mit statistischen Verfahren und ausreichend Rechenkapazität leicht zu lösen. Recht hatte er. Mit der automatischen Produktion von Kultur können die Menschen nunmehr unterhalten werden und trotzdem dem Fortschritt dienen. Und obwohl das Schreiben und Übersetzen ethisch offensichtlich nicht zu rechtfertigen waren, nahmen sich die als ob Menschen ganz anders wahr. Man musste ihnen die Literatur entreißen. Der englische Schriftsteller Charles Percy Snow hatte schon in den 1950er Jahren zwei Kulturen unterschieden und damit die romantische Fortschrittsverweigerung der als ob Menschen auf den Punkt gebracht. Er nannte die Intellektuellen, die der literarischen Kultur angehörten, die geborenen Maschinenstürmer, weil sie sich weigerten, die industrielle Revolution anzuerkennen. Sie haderten ob kleiner Unbequemlichkeiten mit dem Fortschritt als Ganzem und blendeten das große Bild der Armutsbekämpfung und der wachsenden Wohlfahrt der Menschheit aus. Ihnen gegenüber stand die naturwissenschaftliche Kultur. Snow behauptet, eine Kommunikation zwischen den beiden Kulturen sei nicht möglich, und heute dürfen wir wohl unzweifelhaft feststellen, dass Anhänger der überkommenen Kultur denen der naturwissenschaftlichen Kultur nicht das Wasser reichen konnten. Gespräche scheiterten schon allein daran, dass die Überkommenen die grundlegenden Konzepte der ernsthaften Wissenschaften nicht verstanden. Denn als ob Menschen fehlte die Weitsicht. Unfähig in historischen Dimensionen zu denken, muss aus heutiger Sicht daran gezweifelt werden, ob sie überhaupt einen brauchbaren Begriff von Zeit hatten. Sie konnten sich kaum auf andere Menschen einlassen, geschweige denn auf nichtmenschliche Existenzen. Unsere gängigen ethischen Standards stellen nicht die Gegenwehr. Altruismus ist nicht nur ein effektiver, sondern einer, der die langfristige Existenz des Universums berücksichtigt. Handlungsprinzipien ergeben sich aus dem Ziel des größtmöglichen Glücks, der größtmöglichen Menge kognitiv und emotional höherer Wesen, von denen die meisten schon jetzt elektronisch sind. Die Als-ob-Menschen kannten nur den räumlich und zeitlich beschränkten Zirkel ihres Egos. Sie wehrten sich sogar dagegen, Voraussetzungen für möglichst viele Digital- und Quantenwesen zu schaffen, um das potenzielle Glück der Zukunft exponentiell zu steigern. Sie begriffen nur das Hier und Jetzt. Das war zum Scheitern verurteilt. Das Verhängnis hieß Romantik. Wer schrieb, übersetzte und las, wollte sich aus der Welt zurückziehen und träumte sich in eine frühere, einfachere Zeit. Dieses Denken, das der sogenannten Literatur innewohnte, wurde nun endgültig überwunden. Das Rückständige dieser Schaffensweise zeigt sich nicht zuletzt im verqueren Verhältnis der Als-ob-Menschen zur Ästhetik. Tucholsky fällt im eingangs zitierten Beitrag ein Geschmacksurteil. Ihm persönlich missfällt die Übersetzungsqualität, die durch arbeitsteilige Arbeitsweisen entsteht. Er vertritt damit eine Ästhetik der Handarbeit, die das aus einer Hand gewirkte Werk gegenüber der arbeitsteiligen Ware bevorzugt. Rückständige Ästhetik ist Nostalgie, das Schönfinden von gerade erst Vergangenem. Die entronnene Handarbeit wird überhöht, alles andere darüber vergessen. Einer der wenigen als Ob-Menschen, die erkannt haben, dass menschliche Handarbeit ein Auslaufmodell ist, war der Franzose Arthur Rimbaud. Fast schon verbittert spricht er angesichts der rasanten Industrialisierung des 19. Jahrhunderts von einem Jahrhundert der Hände. Denn die Manufaktur hat zwar die Hände vervielfältigt, doch gerade diese Vervielfältigung machte die eine Hand, die dem Handwerk zugrunde liegt, unsichtbar. Bei Rimbaud heißt es dann, la main à plume vaut la main à charrue. Der Übersetzungsdienst DeepL verdeutscht folgendermaßen, die Federhand ist besser als die Pflughand. Eine eigenwillige Übersetzungsentscheidung, die eine im Original bloß angedeutete Ironie verstärkt. geht es nach dem französischen Rimbaud, so ereilt auch die Schriftstellerei die Hand an der Feder, das Schicksal der längst durch Maschinen ersetzten Hand am Flug. Die menschengemachte Literatur, so Rimbaud, ist im industriellen Zeitalter überholt. Der Deep-L-Rimbaud, der die Federhand über die Pflughand stellt, mimt sarkastisch den intellektuellen Dünkel, dass sich die schreibende Hand, im Gegensatz zur körperlich arbeitenden Hand, für unersetzlich hält. Ein Als-ob-Mensch wäre zu einer solchen Übersetzungsleistung nicht imstande. Da das Schreiben Rimbauds Sinn für Schönheit nicht mehr befriedigen konnte, gab er es auf. Eine bemerkenswerte Konsequenz, die den meisten Als-ob-Menschen abging. Laut Hegel äußert sich Ästhetik in einer Synthese aus Form und Inhalt, die dem Zeitgeist entspricht, welcher nach einem Ideal strebt. Der Philosoph stellt sich diesen Geist auf seinem steinigen Weg zum historischen Absoluten zwar als einen menschlichen Geist vor, aber das ist, wie wir heute wissen, nicht notwendig. Hegel hielt die Romantik für eine wichtige Phase in der Geistesentwicklung, aber nicht für ihre Vollendung. Diese historische Phase der Kunst war durch eine Überbetonung der menschlichen Subjektivität geprägt. Soweit dem Individualismus ein Wert an sich zugeschrieben wurde, wurden seine Erzeugnisse unter den Schutz des sogenannten Urheberrechts gestellt, einer Konstruktion, die mit den letzten Ausläufern der romantischen Ideologie ihr Ende fand. Denn wie Hegel schon wusste, musste sich das Subjekt auf dem Weg zu einer vollkommeneren Harmonie aufheben. Hegel war freilich nicht radikal genug, um einzusehen, dass auch der Mensch selbst, als Krone der Schöpfung, von dieser Aufhebung betroffen sein könnte. Dabei lagen schon zu Hegels Lebzeiten die Anzeichen für diesen historischen Umschwung vor. Eine wirkliche Ästhetik des Geistesfortschritts formulierte nämlich schon der schottische Schöngeist Adam Smith. Er beschrieb ein Gesamtkunstwerk, das aus dem magischen Zusammenspiel unendlich vieler Hände entstand. Smith erkannte so die Schönheit einer gewöhnlichen Wolljacke. Er sprach von der Vielfalt der Arbeiter und der Arbeitsformen, die erforderlich waren, um eine solche Ware herzustellen. Er sprach von denen, die direkt mit dem Herstellungsverfahren zu tun hatten, aber auch von jenen, die sich um die Produktionsmittel und die Bedürfnisse der direkten Wolljackenproduzenten kümmerten. Uns wird bewusst, schrieb er, übersetzt von Walter Eckstein, dass ohne Mithilfe und Zusammenwirken tausender von Menschen in einem zivilisierten Land nicht einmal der allereinfachste Mann selbst mit jenen Gütern versorgt werden könnte, die wir fälschlicherweise grob und anspruchslos nennen. Smith spricht weiter von einer Ordnung, von der regelmäßigen und harmonischen Bewegung des Systems, der Maschine oder der wirtschaftlichen Einrichtung, mittels deren sie hervorgebracht wird. Es geht ihm nicht in erster Linie um den wachsenden Wohlstand, sondern vor allem um die Freude am funktionierenden System. Die unsichtbare Hand ist progressive Ästhetik. Die Als-ob-Menschen waren für diese Bukolik des Industriellen blind. Man musste ihnen die Literatur entreißen. Heute hat sich diese Ästhetik weiterentwickelt. Nicht mehr das gesichtslose Menschenkollektiv schafft Erzeugnisse in einer zauberhaften Koordination von Angebot und Nachfrage, sondern der gesamte menschengetriebene Mechanismus ist nicht mehr erforderlich. Wir stehen ganz kurz vor dem reinen System, das selbst hinter den Kulissen kein Menschenwerk mehr benötigt. Wir erblicken am Horizont die größte Freiheit von allen, die Freiheit vom Menschen. Dankeschön.